Sie, an der Stelle wird sehr, sehr schön und deutlich, Sie können es zum Maßstab machen. Sie können es erklären. Sie können sagen, das ist ein Meter. Die andere Person sagt, wieso soll er glauben, dass das ein Meter ist? Das steht doch nirgends. Du sagst mir, das ist ein Meter. Ich habe das gerade gestern gecheckt. Ich habe dort das Metermaß und habe geschaut, und es ist genauso gleich. Ja? Genau gleich groß. An der Stelle sehen Sie sehr deutlich, dass das eine Handlung ist, die Sie durchführen mit einem Ding. Sie erheben etwas in den Status des Maßstabs. Und wenn Sie jetzt sagen, am Maßstab kann ich ablesen, dann sagen Sie nicht, oder sozusagen nur im ersten Durchgang, ich schaue auf diesen Holzstecken und sehe auf diesem Holzstecken, dass der Stoff ein Meter ist, sondern Sie sagen in Wirklichkeit was anderes, wenn Sie sagen, am Maßstab kann ich abmessen. Sie sagen, ich nehme diesen Holzstecken, ich definiere einen ganz bestimmten Gebrauch dieses Holzsteckens und dann kann ich mit Hilfe dieses Holzsteckens diesen Gebrauch durchführen. Wenn Sie das, also das mag, Sie, mag Ihnen jetzt so vorkommen, als ob das sehr weit weg führt, das führt aber nicht sehr weit weg, wir sind genau noch immer bei demselben Problem. Und das Problem besteht darin, dass es eben eine Betrachtungsweise vom Bild gibt, die sagt, ich schaue auf das Bild und das Bild gibt mir bereits den Gegenstand auch mit dazu, weil das reicht. Das Bild sagt mir auch noch, was die Welt ist, die es abbildet. Das ist die eine Betrachtungsweise. Und dieser Betrachtungsweise kann man jetzt entgegenhalten, auf der Basis dessen, was ich gesagt habe, da hast du aber ganz ein bestimmtes Verständnis vom Bild. Da hast du jetzt nicht die Verständnisweise vom Bild, die darin besteht, dass man sagt, ich finde irgendwo ein Foto und ich weiß nicht, wovon das ein Bild ist. Das wäre vergleichbar mit, ich finde irgendwo einen Stecken und ich weiß nicht, ob der einen Meter lang ist. Das ist nicht die Betrachtungsweise, die da dabei ist. Das ist die All-Inclusive-Betrachtungsweise, wo man sagt, ich habe sozusagen im Blick etwas, was nicht nur darin besteht, dass ich einen Stecken habe oder dass ich ein Foto habe, sondern, und ich sage jetzt das Wort, das uns entscheidend da weiterbringen wird, sondern ich habe im Blick auch die Anwendung des Bildes, auch die Anwendung des Steckens. Und die Anwendung des Steckens ist nicht das Stecken, so wie er vorkommt, und ist auch nicht das Foto, so wie es vorkommt, sondern ist etwas, was wir mit dem Ding machen. Und die Zweideutigkeit, von der ich begonnen habe zu reden, ist eben jetzt die, dass wir einerseits bei Bild immer auch das angewandte Bild mit drinnen haben und andererseits aber Bild, noch einmal zurück, das ist das, womit er in 111 beginnt am 8. Juli, dass wir auch ein Verständnis vom Bild zu haben scheinen, das diesseits der Anwendung ist. Und der ganze Traktatus-Kontext, der liegt so, und das muss man sozusagen an dieser Stelle mal in Erinnerung rufen, der liegt so, dass er sagt, er hat eine Abbildtheorie und in dieser Abbildtheorie gibt es Bilder, die in einer gewissen Weise funktionieren, nur als Symbole und also sozusagen ohne die Fühler. Und dann gibt es die zweite Betrachtungsweise auch mit drinnen, die der Anwendung, dass Bilder auch Symbole inklusive Anwendungen sind. Das wird jetzt aber für den Traktat zu einer sehr schwierigen Sache. Und da komme ich jetzt zum nächsten Argumentationsschritt. Und der Argumentationsschritt besteht darin, dass ich Ihnen jetzt zeigen möchte, wie dieser doppelte Bildbegriff im Traktatus direkte Auswirkungen auf die Grundproblematik des Traktatus überhaupt hat, nämlich auf die Problematik, was kann die Logik leisten? was sind die Möglichkeiten und Grenzen dessen, was die Logik, und das heißt also im Prinzip das Verfahren, das er hier ein für alle Mal durchführen möchte, vor sich haben. Bevor ich das mache, noch einen kleinen Hinweis. Also worüber ich jetzt hier gesprochen habe, sind Überlegungen ab dem 2.1. Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Das geht von 2.1 bis 2.225 und wird beendet dann unter 3 mit dem Aphorismus, das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. Ein kleiner Hinweis eher ein sehr gewichtiger, denke ich, Hinweis darauf, das von mir genannte jetzt hier in diesen Traktatus-Passagen noch einmal in seiner Spannung zu zeigen, ist, wenn Sie sich ansehen, 2.173. Das Bild stellt sein Objekt von außerhalb dar. Sein Standpunkt ist seine Form der Darstellung. Darum stellt das Bild sein Objekt richtig oder falsch dar. Hier haben Sie die Spannung, dass wir vorher gerade gehört haben, dass es gehören zum Bild auch noch die abbildende Beziehung, die es zum Bild macht. Ja? Also das ist das, was ich all-inclusive genannt habe. Und jetzt habe ich hier plötzlich das andere Motiv, dass das Bild seine Objekte von außen darstellt. Das braucht er natürlich auch, weil er irgendeinen Sinn verbinden muss mit dieser Aussage, das Bild hat Fühler. Ne? Der ganze Bildbegriff, also die ganze Metaphorik von das Bild hat Fühler geht nur, wenn die Objekte außerhalb sind und das Bild mit Fühlern sich an die Objekte andockt in einer gewissen Weise. Und gleichzeitig widerspricht es aber diesem Bild hat auch das Abgebildete drin.
Das wollte ich eigentlich vorher schon fragen, also was kommt, wenn man die Fühlermetaphern versucht aufzuklären, eigentlich das Kandidat für so einen Fühler in Frage? Also meine Vorstellung ist, falls letztendlich eh so auf eine Ähnlichkeitsrelation zurück, weil es geht auf eine Identität der Form der Abbildung, das ist so eine Synthesabbildung, das heißt eben sozusagen Proportion, Identität auf nächster Stufe.
Das ist 100% in der richtigen Richtung. Die direkte Antwort ist die aus diesen Zweierpassagen, dass er in die Richtung geht zu sagen, es ist die Form der Abbildung. Das, was beim Bild diese Garantie bewirkt, dass es nämlich etwas auch darstellt, ist, dass es dieselbe Form, dieselbe Multiplizität hat, die Isomorphie-Geschichte. Ja? Und das sagt auch an bestimmten, das sagt er dann natürlich auch weiter, im Bild muss etwas, das ist in diese Geschichten, die Tatsache muss, um Bild zu sein, etwas mit dem Abgebildeten gemeinsam haben, im Bild und Abgebildeten muss etwas identisch sein, damit das eine überhaupt ein Bild des anderen sein kann. Das ist der ganze Isomorphie-Gedanke. Jetzt ist es aber so, und insofern bist du wirklich ganz, ganz, ganz richtig, das erklärt zwar das All-Inclusive, das erklärt sozusagen das gesamte Abbildsmuster, das aber erklärt genau nicht, warum das Bild nach außen sein kann. An der Stelle, das sind nämlich, in der Isomorphie gibt es nämlich eigentlich, wenn du es genau betrachtest, keinen Platz für die Fühlermetapher mehr. Das hast du, glaube ich, mit Recht gesagt. Ne? Oder aber, man könnte es noch ein bisschen vorsichtiger sagen, man könnte sagen, natürlich ist die eine Möglichkeit, wie man die Sache angehen kann, die, dass man sagt, okay, jetzt habe ich das Foto von dem Stadion und jetzt mache ich mich auf den Weg, zu schauen, wo die Fühler passen. Ja? Also heißt, ich wandere durch die Gegend, habe da das Foto und dieses Foto hat eine gewisse Multiplizität und ich schaue, wo passt es jetzt wirklich. Ja? An welchen Stellen haken diese Fühler, die suggerieren bestimmte Wirklichkeit, wo hakt es an? Und ich gehe nach Madrid und ich gehe nach Barcelona und ich gehe nach London und nirgends funktioniert das und dann gehe ich nach Wien und ziehe da die Fühler passen. Ja? Sozusagen Rufzeichen blinken, die Isomorphie hat zugeschlagen. Das könnte ich sagen und in einer gewissen Weise spielt er mit dem, aber, und das ist jetzt, das ist sozusagen jetzt der wichtige nächste Schritt, der da drin reinkommt, das sind alles empirische Agenden. Das heißt, mit wirklichen Bildern kann ich vielleicht so umgehen, aber es geht dem Wittgenstein im Traktatus nicht darum, dass er sozusagen Einzelanalyse von Bildbegriff von Stadien oder sonst was macht, sondern es geht ihm, und da geht es jetzt sozusagen weiter, es geht ihm um die Form der Abbildung, es geht ihm um Logik. Und was er über die Logik sagt ist, das ist jetzt entscheidend wichtig, das habe ich noch nicht genannt an der Stelle, muss aber sozusagen voll wichtig mit hineingenommen werden. Die Logik ist nicht auf derselben Stufe wie die Empirie, banal gesagt, oder noch mal hier gesagt an unserem Beispiel. Ich habe eigentlich die ganze Zeit, sie ist etwas irritiert und in die Irre geführt, wenn ich von Stadien und solchen Sachen rede. Das ist schon der normale Bildbegriff und das ist nicht, und es ist nicht natürlich überhaupt nicht abwesend hier drinnen. Er spricht schon auch von der Bildhaftigkeit von ganz normalen Sätzen, die hier drinnen sind, und seine Beschreibung der Bildhaftigkeit hat das schon auch. Ja, aber sein Zweck ist nicht der, jetzt im Einzelnen durchzuchecken, wo schaffe ich Isomorphien, sondern sein Zweck ist an dieser Stelle tatsächlich am besten so beschrieben, dass er switcht und sagt, das, was das Bild in die Lage versetzt, abbilden zu können, ist die Logik, ist die Form der Abbildung. Zumindest ist der erste Schritt die Form der Abbildung, und die Form der Abbildung ist die Isomorphie. Nun aber, nächstes, das mag, und an der Stelle sagt er, darum ist es so, dass Farben durch Farben, es gibt ein farbliches Bild, und in der Farbe kann etwas, die Form der Abbildung von, zwischen Farben, also zum Beispiel einer Reproduktion oder auch eine Schwarz-Weiß, sozusagen eine Graustufendarstellung, nicht? Eine Graustufendarstellung eines farbigen Gebäudes hat die Möglichkeit abzubilden aufgrund dessen, dass es eine Gleichartigkeit, eine gleiche Multiplizität gibt. Ich kann diese Isomorphie sozusagen herausfinden zwischen den verschiedenen Graustufen und den verschiedenen Farben des Gebäudes. Warum kann eine Graustufendarstellung ein farbiges Bild abbilden? Weil es sich, weil sich eine solche Isomorphie finden lässt in der Form der Abbildung. Das ist eben, das ist ein Unterschied dazu, dass man eben sagen kann, zum Beispiel eine Planskizze eines Gebäudes kann die Farbe des Gebäudes nicht in der Weise abbilden wie eine Graustufendarstellung. Das hat nicht dieselbe Form der Abbildung. Das ist jetzt alles noch eher im Hinblick auf das, was ich sagen will, ein bisschen eine Vorstufe. Denn was der Wittgenstein jetzt sagt ist, und da geht es jetzt wichtig weiter, die Logik, im Unterschied zur Farbe, zur Musik oder zu sonst was, die Logik beschäftigt sich auch mit Formen der Abbildung. Die beschäftigt sich sogar auf eine qualitativ noch weitergehende Weise als diese Farbenisomorphie zum Beispiel mit der Form der Abbildung, denn die Logik beschäftigt sich mit der Möglichkeit überhaupt, mit der Möglichkeit davon, dass Bilder überhaupt abbilden. Die Logik, das ist an der Stelle das klassische Reminiszenzverfahren, also die Reminiszenz an die Klassik, die der Wittgenstein hier hat. Die Logik ist die Lehre davon, wie Menschen und Welt vernünftig überhaupt zusammenpassen. Also wie ist diese Frage, wie ist Erkenntnis gestaltet, wie ist Erkenntnis möglich, wie kommen wir überhaupt dahin, dass es diese Isomorphie zwischen Sprache, Denken und Welt gibt, das ist die Dimension der Logik. Die Logik ist ebenfalls mit Bildern beschäftigt und sie ist mit Bildern beschäftigt auf eine noch höherstufige Art und Weise. Und an der Stelle, da sind wir jetzt also schlicht und ergreifend am wichtigsten am wichtigsten Punkt in dem, was ich Ihnen sagen möchte. Denn an dieser Stelle stellt sich jetzt die Frage, wie schaut es mit dem logischen Bild aus, was ich Ihnen gerade vorher beim Bild erzählt habe. Und das knüpft an das, was der Fritz gesagt hat über Isomorphie. Ist es jetzt so, dass im logischen Bild das ja ein Bild davon ist, was, ich sage es jetzt in der ganzen Allgemeinheit, was zwischen Sprache und Welt überhaupt gemeinsam sein muss, damit die beiden zusammenpassen, ganz abgesehen von Farben, Tönen oder sonst was. Das logische Bild ist das, was sozusagen sagt, was uns sagt, das Allerallgemeinste quasi, was uns sagt, was überhaupt gemeinsam sein muss dazwischen. Also nur Klammerbemerkung und überhaupt nicht Wittgensteinianisch, aber hegelianisch legt sich das nahe, nicht? Man könnte zum Beispiel so eine These vertreten wie, die Wirklichkeit muss begreifbar sein, damit ich was über sie sagen kann. Und die Logik, Philosophie im klassischen Sinn, kommt überhaupt nicht zu einem ersten Schritt, wenn sie nicht annimmt, dass die Wirklichkeit begreifbar ist. Ne? Das wäre so eine Betrachtungsweise. Also es gibt keine Philosophie, wenn ich da sitze und mich verzweifelt ständig frage, was soll das schon wieder, ich verstehe es noch immer nicht, was soll das noch einmal. Das ist sozusagen vielleicht der Anfangsimpuls von Philosophie, aber der Anfangsimpuls dient gerade dazu, deutlich zu machen, dass das geradezu zentral und wesentlich für die Philosophie diese Voraussetzung ist, dass man das begreifen, dass man das, was einem zustößt, begreifen kann. Und das ist eine Voraussetzung, die muss ich ja nicht machen, die Voraussetzung. Ne? Ich kann die Voraussetzung machen, das lass mich in Ruhe mit der Frage, das wirst du nie verstehen. Ja? Das hat gar keinen Sinn, das ist nutzlose Überlegung. Ja? Philosophie als methodisches Unternehmen hat in diesem Beispiel jetzt die Voraussetzung und Konsequenz natürlich auch, dass sie diese elementare Gemeinsamkeit zwischen der Tätigkeit des Begreifens und dem Begreifbaren ansetzt. Und das ist die Frage, die im Traktatus ebenfalls auftaucht und auch die Aufgabe für die Logik, die jetzt auftaucht. Und was wir jetzt für ein Problem haben, ich habe gesagt, ich bin noch immer bei dem Punkt, wo es komplett zentral ist, wenn das so ist und anders gesagt, wenn die Logik transzendental ist, ne, das ist, dass die Logik transzendental ist, ist eine der Formulierungen diesbezüglich, so eine überspannende All-Inclusive-Geschichte, dann ist die Frage, was passiert mit dem Bild in dem ersten Verständnis? Was passiert mit dem Faktor des Bildes, wo ich was suchen muss? Wo ich im Bild nicht von vornherein eingekocht bin, im Abgebildeten auch. Isomorphie kann es nur geben, wenn beides schon in place ist. Ja? Ich kann draufkommen, ich kann in dem empirischen Sinn draufkommen, dass ein gewisses Strukturmerkmal isomorph einem anderen ist, aber draufkommen heißt genau, ich ordne das ein in eine Struktur, die schon in place ist und ich komme halt zeitversetzt nachher drauf. Ich kann sozusagen Isomorphie braucht schon beide Seiten von vornherein. Ne? Willst du was sagen? Ja. Die Schwierigkeit ist die, die Schwierigkeit jetzt nochmal ist, wenn ich die Logik so transzendental betrachte, wie geht's dann mit der Logik, die etwas zu tun hat mit der elementarsten Struktur einzelner realer vorkommender Sätze? Weil die Logik geht nicht nur, ich habe jetzt vorhin diese Logik als das Zentrale, Transzendentale gekennzeichnet, aber die Logik ist gleichzeitig und hauptsächlich in der Frege-Tradition natürlich die Lehre davon, wie man Sätze richtig bildet und was den Sätzen alles gemeinsam sein muss und kann, damit sie in die Lage kommen, die Welt abzubilden. Und an dieser Stelle haben wir den entscheidenden Satz von Wittgenstein, 2.18, also das ist einer der entscheidenden Sätze. Was jedes Bild, welcher Form immer, mit der Wirklichkeit gemein haben muss, um sie überhaupt abbilden zu können, ist die logische Form. Das ist die Form der Wirklichkeit. Und in dem steckt es jetzt drinnen, worum ich kreise. Wenn das die Isomorphie jenseits von Einzelverhältnissen von Sprache und Wirklichkeit ist, dann habe ich eine Logik, die nicht informiert und instruiert werden kann von der Wirklichkeit. Weil sie die Voraussetzung dafür ist, dass irgendwelche Einzelsätze sich auf irgendwelche Sachverhalte beziehen. Ich komme überhaupt nicht, das ist das eine Motiv, das dahinter steht. Wenn die logische Form die Form der Wirklichkeit ist, dann ist die Logik die Lehre davon, wie das überhaupt gehen kann, unter welchen Umständen das überhaupt gehen kann. Und wenn ich davon rede, dann kann ich mich nicht ablenken lassen davon, dass ich mir jetzt im Einzelnen anschaue, welche Satzformen ich habe. Welche einzelnen Satzformen ich habe. Sondern die Logik muss mir von vornherein vorgeben, welche Satzformen in Frage kommen, um die Wirklichkeit abzubilden. Nun ist aber das zweite Problem das, dass man sich jetzt natürlich fragen kann, und welche Satzformen kommen da in Frage? Welche Satzformen brauche ich denn? Und das ist eine Frage an einzelne Sätze. An die Notwendigkeit, einzelne Sätze zu bilden, kann ich, und das heißt, die Logik steht zwischen, die Logik ist jetzt an dieser Stelle genau in der Doppeltheit des Bildbegriffes, nämlich auf der einen Seite ist sie das, was garantiert, dass es überhaupt eine Abbildung gibt, und auf der anderen Seite beschäftigt sie sich mit Strukturen einer Syntaxkonstruktion, einer Satzkonstruktion, also zum Beispiel mit dem Subjekt-Prädikatsatz oder mit einem Relationssatz und sagt etwas darüber, dass dieser Relationssatz eine gewisse Struktur hat. Nämlich zum Beispiel die Struktur einer zweistelligen Relation ganz allgemein. Jetzt bin ich wirklich an der Stelle, an der ich sozusagen aussprechen muss, nach Wittgenstein ergibt sich das wichtige Problem dort, wo ich jetzt so eine Vorstellung habe, wie zum Beispiel eine Relation, eine zweistellige Relation als eine logische Form, und vor der Frage stehe, kann ich eine solche Bildform nehmen und schauen, ob sie was abbildet? Bildet diese Bildform etwas ab, was es in der Welt gibt? Ist diese zweistellige Relation von der Art des Bildes, dass ich sie unabhängig von der allgemeinen Bildhaftigkeit betrachten kann und dass es einen Sinn gibt zu fragen, gibt es in der Wirklichkeit Relationen, Paarbeziehungen, also was weiß ich, A beneidet B oder sowas. Gibt es in der Wirklichkeit so etwas? Kann ich so einen zweistelligen Satz nehmen und kann schauen, was der Satz abbildet? Das ist sozusagen das Problem an der besonderen Stelle, und an der Stelle geht's jetzt insofern weiter, als Wittgenstein, ich zitiere 2.225, dieses wichtige Zitat hat, also diesen wichtigen Satz macht, und zwar ist das der, das Ende der ganzen Diskussion über den Bildbegriff in diesem Kontext, da steht drin, ein a priori wahres Bild gibt es nicht. Und das ist deswegen wichtig, weil das, der Bereich des a priori ist der Bereich dessen, wie Philosophie und Logik etwas darüber sagt, wie Wirklichkeit überhaupt verstanden werden kann. Und wenn er jetzt an der Stelle sagt, ein a priori wahres Bild gibt es nicht, ist es zu interpretieren als, Bilder sind immer ausgesetzt dieser Füllerstrategie. Bilder müssen, die Bilder, von denen er hier redet, sind immer so, dass sie dass sie sozusagen, um in ihrem Funktionieren verstanden werden zu können, sich nicht darauf berufen können, dass ich quasi in der Tasche habe, durch eine bestimmte Bildform habe ich schon die Garantie dafür. Also diese logische Garantie, dass die Isomorphie mir festgeschrieben ist in der Art und Weise, wie die Welt überhaupt ist, diese logische Garantie habe ich nicht, weil Bilder und damit Isomorphie sind immer angewiesen darauf, dass man herausfindet, wie es ist. Und insofern ist es ein empirisches Unternehmen und insofern ist das sozusagen ein klarer Hinweis darauf, dass das die Art und Weise der sozusagen der Bildbehandlung ist, die in den Bereich der Wissenschaften gehört. Wir müssen uns von der philosophischen Seite her vorgeben lassen, welche Bilder sich als wahr oder falsch erweisen werden. Jetzt ergibt sich damit jetzt natürlich die Frage, was hat das Bild in der Philosophie dann für eine Rolle? Und da gibt es, da bin ich eben jetzt drauf gekommen, im Rahmen der Auseinandersetzungen über dieses Ding, da gibt es jetzt einen Querverweis, der mir von höchster Wichtigkeit erscheint, zu diesem Satz, ein a priori wahres Bild gibt es nicht. Und dieser Querverweis ist auf Traktat 5.55, den nehme ich jetzt sozusagen aus dem Komplex, da fängt ein neuer Gedanke an und dieser Gedanke lautet folgendermaßen: Wir müssen nun die Frage nach allen möglichen Formen der Elementarsätze a priori beantworten. Also hier wird's ganz steil, hier wird's sozusagen ganz steil und ganz, ganz wichtig, weil er sagt das Folgende, was das de facto umgesetzt heißt, ne, ist, er versetzt sich in die Lage, dass er als Philosoph, wenn er den Traktatus schreibt, vor der Aufgabe steht, die Elementarsätze, die die Basisverhältnisse der Welt bestimmen und die alles Einzelbilder sind, ja? Bilder in dem Einzelsinn, wo sie die Fühler in die Welt hinein ausstrecken. Ja? Also alle diese sprachlichen Beschreibungen von Einzelbestandteilen mit Fühlern zur Welt, ja? Von denen wir gerade gesagt haben, sind alle prinzipiell nicht a priori. Ja? Und genau davon muss er jetzt sagen, alle möglichen Formen von Elementarsätzen muss er a priori beschreiben. Und das ist jetzt die Isomorphien, nicht die Isomorphie, also die Isomorphie alleine ist sozusagen die faule Antwort. Ne? Zu sagen, okay, das ist die faule Antwort und das ist die Antwort, die natürlich in den Einführungsbüchern steht und auch mit Recht steht, was sagt Wittgenstein auf die Frage, wie sich die Sprache auf die Welt beziehen kann, die müssen isomorph miteinander verbunden sein. Das ist nicht falsch, ist aber insofern die faule Antwort, als es genau an dieser Stelle nicht anknüpft, weil an dieser Stelle ist es um vieles spezifizierter, nämlich wir müssen alle möglichen Formen der Elementarsätze a priori beantworten können. Das heißt, wir müssen alle Isomorphien, die in Frage kommen, also das insgesamt aller ausbuchstabierten Isomorphie-Voraussetzungen müssen wir von vornherein angeben können, damit wir die Logik angeben können. Und zwar von vornherein ist. Das heißt also, und da sind wir sozusagen jetzt voll drinnen, das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir noch bevor wir mit der empirischen Untersuchung anfangen, weil wir die Logik als die Lehre von den Bedingungen der Möglichkeit des sinnvollen Redens interpretiert haben, noch bevor wir anfangen, mit unseren Fotos in der Welt nach Bezugsobjekten, nach Bezugssachverhalten zu suchen, müssen wir schon angeben können, welche da überhaupt in Frage kommen. Das scheint, wenn ich das jetzt so beschreibe, ein vollständig größenwahnsinniges Unternehmen zu sein natürlich. Das ist auch Größenwahnsinn, aber es ist ein sehr instruktiver Größenwahnsinn, weil es ist der traditionell überlieferte philosophische Größenwahnsinn davon, dass wir die Bedingungen der Möglichkeit des sinnvollen Redens ansprechen können. Das Einzige, was der Wittgenstein macht, also das ist eine Position, die Philosophinnen und Philosophen sehr gerne artikulieren, die Bedingungen der Möglichkeit sinnvollen Sprechens zu untersuchen. Das Einzige, was der Wittgenstein dazu macht, ist, dass er es bis ins Schmerzhafte sozusagen ausbuchstabiert und radikalisiert und sagt, wenn du davon redest, dass Philosophen, Philosophinnen die Bedingungen der Möglichkeit des sinnvollen Redens untersuchen, dann gebe ich dir jetzt gleich einmal eine Aufgabe, dann gesetzt die Welt ist in diesem Betracht, in dieser Art und Weise zu sehen. Na, wie machst du das? Wie machst du das? Und er legt es sich vor, wir müssen die beantworten können. Wir müssen, was da dahinter steht, nicht, ist die alles das, was empirisch notwendig sein wird, der ganze Bereich des sinnvollen empirischen Redens muss in der Philosophie eingebettet, vorausgesetzt etc. werden. Und um das gleich noch einmal, also ich sage es mal, damit ich Sie nicht zu sehr dass ich sozusagen nicht zu sehr in Spannung versetze, 5.55 geht bis 5.55.71. Das ist die ganze Passage, die da eine Rolle spielt. Und ich lese Ihnen vor, was in 5.55.71 steht. Wenn ich diese Elementarsätze nicht a priori angeben kann, dann muss es zu offenbarem Unsinn führen, sie angeben zu wollen. Ich habe Ihnen sozusagen die Schlussfolgerung vorgelesen, die darin liegt, dass er draufkommt, das geht nicht. Er kann diese Quadratur des Kreises nicht schaffen. Ich habe jetzt natürlich noch nichts gesagt, warum er das nicht kann. Aber wenn Sie mir sozusagen jetzt gefolgt sind, bis hierher gefolgt sind, kann ich Ihnen mit einem kleinen Flash sagen, wie das mit zentralen Problemen, also mit dem Zentralproblem des Traktatus und mit dem Beginn der philosophischen Untersuchungen zusammenhängt. In der Bemerkung davor, also in 5.55.7, steht nämlich das Folgende: Die Anwendung der Logik entscheidet darüber, welche Elementarsätze es gibt. Die Anwendung der Logik entscheidet darüber, welche Elementarsätze es gibt. Und was in der Anwendung liegt, kann die Logik nicht vorausnehmen. Jetzt ist das natürlich selbstinterpretationsbedürftig. Was ist die Anwendung der Logik? Die Anwendung der Logik könnte man oberflächlich, aber das ist eben falsch, so betrachten wie die Anwendung eines Stadionbildes. Ne? Also das wäre dann so wie die Anwendung, so wie man ein Bild, ein Foto eines Stadions hat und dann schaut man, welches Stadion damit gefasst ist, hätte man in der Logik eine zweistellige Relation und die müsste man anwenden. Und die Anwendung der zweistelligen Relation entscheidet dann darüber, dass es etwas gibt, was in einer zweistelligen Relation zueinander steht. Das könnte man sagen, ist aber natürlich ein großes Problem, vor allem wenn man alles das mit einbezieht, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass das nicht in diesem Einzelfall gehen kann, sondern dass die Logik das ist, was von vornherein insgesamt gegeben ist. Und ich sage Ihnen jetzt, das ist der Flash. Was gibt es für ein schöneres Beispiel für die Anwendung der Logik, als wenn Kinder eine Sprache lernen? Das ist die Uranwendung der Logik, in dem Sinn, dass sich gleichzeitig Sprache und Welt gemeinsam eröffnen. Auf eine Art und Weise, die diese Koordination garantiert. Weil ich niemals Sprache lernen kann so, dass ich Wortfetzen oder Wortserien oder sowas habe und mir dann die Frage vorlege, naja, welche Dinge in der Welt, welche Umstände in der Welt passen denn eigentlich zu diesen Wortfetzen? Ne? Also das Lernen der Sprache, das ursprüngliche Lernen der Sprache, kann man niemals so betrachten, als ob man hier Farbmuster hätte und dann schaut, na, das sind eigentlich, geben eigentlich ein ganz schönes Bild und das kann ich vielleicht auch mal, das sind sozusagen so kleine Kärtchen mit unterschiedlichen Farben, schaut eigentlich ganz nett aus, jetzt schauen wir uns doch, ob wir was anderes auch noch damit machen können. Vielleicht können wir damit auch noch Fliesen aussuchen. Und dann suchen wir uns die Fliesen aus. Also so ähnlich diese Beziehung. Ne? Und so geht's nicht. Der Ersterwerb der Sprache geht so nicht, weil ich für den Ersterwerb der Sprache diese Freizügigkeit der unterschiedlichen Gebräuche von Zeichengestalten nicht habe. Ein Kind wird niemals, ich meine, wenn ich einem Kind versuche klarzumachen, das ist ein Auto und ich zeige immer auf was anderes, ich zeige einmal auf einen Baum, dann auf einen Vogel, dann auf ein Tischbein oder sonst was und sage immer Auto dazu, unter dem Aspekt, dass ich sage, naja, das Wort Auto könnte ja ganz genauso gut für den Küchenherd stehen, ja? Und es könnte auch für das sein. Und das Kind ist ja auch schon als früher Mensch sozusagen selbstbestimmt und es kann sich ja entscheiden. Das Kind kann sich ja frei entscheiden, ob es jetzt meiner Behauptung Auto heißt. Ich weise auf den Küchenherd und ich weise auf den Tisch und ich weise auf etwas, was da draußen vorausfährt und sage jedes Mal Auto dazu und sage, das Kind ist ja frei und kann sich entscheiden, was ich ernst gemeint habe. Ja? Das geht genau nicht, sondern das Kind wird nur Auto lernen, wenn es sozusagen in einem Zug mitkriegt, dass ich dieses Wort in dieser und nur in dieser Situation verwende. Damit eröffnet sich für das Kind gleichzeitig das Ding, das identifiziert wird und das Wort, das das Ding identifiziert. Sie wissen, wo wir sind, beim Augustinus. Das ist genau das Bild vom Augustinus. Das ist der Punkt, wo man sagen kann, das ist eine Anwendung der Logik. Und in dieser Anwendung der Logik ergibt sich die nötige Vielfältigkeit für die Beschreibung der Welt von selber, und zwar der Welt, die diese Sprache eröffnet. Das ist aber natürlich jetzt nicht Traktatus, sondern ist nur verankert jetzt im Traktatus, war es nur eine Explikation dessen, dass es in der Anwendung der Logik liegt. Und ich sage Ihnen jetzt also die Variante, die Passage, die mir da immer am einprägsamsten geschienen ist zur Verdeutlichung, worum dieses Problem geht. Das ist die Passage 5.5541 und die liest sich folgendermaßen: Es soll sich a priori angeben lassen, ob ich zum Beispiel in die Lage kommen kann, etwas mit dem Zeichen einer 27-stelligen Relation bezeichnen zu müssen. Das heißt, ich habe eine 27-stellige Relation. Mit dieser 27-stelligen Relation kann ich hausieren gehen, sozusagen. Ich habe vorher mit der 2-stelligen Relation absichtlich sozusagen von 2 geredet, nicht von 27. 2, das ist so obvious, ja. 27-stellige Relation. Da habe ich also jetzt ein Bild von dieser Mannigfaltigkeit. Da habe ich 27 Slots, 27 Items, die ich reinstecken kann. Kann ich auf die Suche gehen, damit, ob ich irgendwas finde, was in einer 27-stelligen Relation steht, damit es passt. Das wäre das Verfahren von Empirie. Aber dieses Verfahren von Empirie haben wir an der Stelle nicht zur Verfügung, weil 27-stellig ist ein logischer Begriff. Und der logische Begriff muss von vornherein klar sein. Denn der Hintergrund ist der, das ist das, was ich vorher den Größenwahn der Philosophie genannt habe. Der Größenwahn der Philosophie besteht darin, mir von vornherein sagen zu wollen, in dem Moment, in dem du eine 27-stellige Relation in deiner Sprache verwendest, hast du Blödsinn gesagt. Oder aber hast du etwas Sinnvolles gesagt. Das ist der Punkt, den der Wittgenstein von der fregeanischen Sinnkriteriumseite her mit reinnimmt. Du darfst nicht irgendwas sagen, ja? Wenn du jetzt daherkommst und sagst und gehst aus davon, dass du eine Relation hast, die hat 27 Stellen, damit hast du nicht automatisch Sinnvolles gesagt. Die Philosophie ist die Kontrollinstanz, die dir sagt, wenn du einen Ausdruck mit 27 Argumentstellen formulierst, ob du damit etwas formuliert hast, was in der Welt eine Entsprechung haben kann. Das sagte die Philosophie. Nur leider muss die Philosophie dir das a priori sagen. Und das kommt jetzt, und das ist sozusagen das greifbar paradox, schwierig, absurde, wie immer man das nennen will. Wie soll ich denn in die Lage kommen, asketisch und nicht empirisch arbeitend, jemanden sagen zu können, du hast jetzt einen 27-stelligen Ausdruck, das ist schon in Ordnung, da gibt's was in der Welt, der dem entspricht, ohne dass ich auf die Welt schaue. Ne? Wie soll das gehen? Das ist der Grund, warum er sagt, es muss zu offenkundigen Unsinn führen, das zu tun. Und da bin ich jetzt also an der Stelle, wo ich das letzte Mal auch schon kurz angetippt habe, das ist der Punkt, an dem der Wittgenstein in Manuskript 111 sagt und wo es dann so weitergeht, dass man sagt, das kann eigentlich nur mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Das kann nur damit zu tun haben, dass man Hier und Jetzt das braucht. Woanders ist es belegbar. Dieses Hier und Jetzt ist im Traktatus nicht vorgesehen, diese Art von Möglichkeit, aber dieses Anrühren einer gewissen Strukturbeschaffenheit von Bildern an die Welt unter den Bedingungen, die ich jetzt hier eben beschrieben habe, das lässt sich nur ad hoc gestalten. Und ad hoc ist im Ursprung eben Sprache lernen. Und letzte Bemerkung noch dazu, auf eine wirklich überzeugende, für meine Interpretation überzeugende Art und Weise, kommt genau der Hinweis auf das Sprachelernen in dem Manuskript 111 an entscheidender Stelle vor. Verbindung von Wort und Sache durch die Erklärung, das Lehren der Sprache hergestellt. Was ist das für eine Verbindung? Welche Art? Was für Arten von Verbindungen gibt es? Das steht drei Seiten, bevor der Augustinus dann kommt. Und als Reaktion auf dieses Problem mit den Bildern und der Sprache. Gut, danke.